Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Nürnberg bewirbt sich um den Titel einer Kulturhauptstadt Europas. Mein Name ist Grażyna Wanat und ich spreche heute am 6. Oktober 2020, also 22 Tage vor der Entscheidung, mit Herrn Hans-Joachim Wagner, Leiter des Bewerbungsbüros. Guten Tag, Herr Wagner. Danke, dass Sie für unseren Podcast Zeit gefunden haben.
Hallo, Frau Wanat. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier mit Ihnen zu reden.
Wie geht es Ihnen jetzt? So ganz kurz vor der Entscheidung.
Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ich leide ein wenig unter Schlafmangel. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Das gesamte Bewerbungsbüro, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Anschlag. Wir haben sehr viele Dinge noch vor der Brust, die es zu organisieren gilt. Sie werden gehört haben, der Stadtbesuch, der City Visit, der für den 23. Oktober geplant war, findet jetzt im virtuellen, also im digitalen statt. Und auch die finale Präsentation am 27. Oktober wird eine virtuelle Präsentation sein. Und das stellt uns alle natürlich nochmal vor ganz, ganz neue Herausforderungen, die gemeistert werden wollen.
Ja, natürlich will ich auch dazu ein paar Fragen stellen, aber bevor wir zu diesen allerletzten Punkten kommen, möchte ich ein bisschen über den Prozess sprechen, wie wir zu diesem Punkt jetzt gekommen sind. Und zuerst zu Ihnen noch. Sie haben ja Musikwissenschaft, Philologie und Kunstgeschichte studiert und arbeiten seitdem als Dramaturg und Kulturmanager. Sie kuratierten das Rahmenprogramm Kölns zur Fußball-WM 2006. Haben 2010, wenn ich was Falsches erzähle, können Sie mich sofort korrigieren, haben 2010 bei der Bewerbung Kölns um den Kulturhauptstadttitel mitgewirkt und arbeiteten zuletzt, bevor Sie 2018 nach Nürnberg kamen, als Fachbereichsleiter für Musik und darstellende Künste bei der Kunststiftung NRW in Düsseldorf. Stimmt alles, ja?
Sie nicken. Ja, mit einer kleinen Ausnahme. Aha. Köln hat sich um den Titel Kulturhauptstadt 2010 beworben. Mhm. Und die Bewerbung hat natürlich wie auch hier in Nürnberg sehr viele Jahre früher stattgefunden, nämlich 2003, 2004. Und Köln ist dann damals ausgeschieden in der direkten Konkurrenz mit Essen und dem Ruhrgebiet.
Mhm. Okay. Aber als Sie 2018 nach Nürnberg kamen, haben Sie vorher Nürnberg schon überhaupt gekannt?
Na, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Also es war Anfang Oktober und ich stand gerade mitten in Umzugskisten. Ein privater Umzug stand an und es war ein Samstagnachmittag und ich bekam diverse Anrufe auf mein Mobiltelefon. Ich kannte die Nummer nicht und ich glaube, beim siebten Mal bin ich dann drangegangen. Und das war die damalige Kulturreferentin der Stadt Nürnberg, Julia Lehner. Mhm. Die war gerade auf einer Klausurtagung in Berlin und sagte dann, ach Herr Wagner, ich habe gehört, Sie sind an beruflichen Änderungen interessiert. Würde es Ihnen nicht Spaß machen, in Nürnberg das Kulturhauptstadtbewerbungsbüro zu übernehmen? So. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon, würde mich sehr interessieren. Ich sage Ihnen aber gleich ganz offen, ich war noch nie in meinem Leben in Nürnberg.
Ach,
Und dann hat sie gesagt, genau deshalb, Herr Wagner, genau deshalb sind Sie der Richtige. Mhm. Und ich bin dann am Mittwoch drauf nach Nürnberg gefahren und habe tatsächlich zum ersten Mal meinen Fuß in diese Stadt gesetzt, hatte ein zweistündiges Gespräch mit dem Oberbürgermeister und also mit Uli Mali damals und mit Julia Lehner. Und wir waren uns nach zwei Stunden relativ einig darüber, dass das gut zusammenpasst. Und ich habe dann nach zwei Wochen meinen Vertrag ausgehandelt. Und dann war das klar, dass ich zum 2. Januar 2018 nach Nürnberg gekommen bin. So. Und ich glaube, es ist auch gut und richtig und wichtig, dass jemand von außen einen solchen Prozess begleitet. Mhm. Weil jemand, der von außen ganz neu und unvoreingenommen auf eine Stadt blickt, viele Dinge sieht, die man vielleicht nicht sieht, wenn man schon lange hier ist, wenn man die Menschen hier kennt, wenn man in Netzwerken unterwegs ist, die zugleich auch auf der einen oder anderen Seite eine Verpflichtung bedeuten. Und insofern war es für mich möglich, ganz unvoreingenommen an der einen oder anderen Stelle auch sehr kritischen Blick auf die Stadt Nürnberg zu lenken. Mhm. Und das ist für einen Bewerbungsprozess ganz wichtig.
Mhm. Ja, Sie sagen unvoreingenommen, aber irgendeine Vorstellung hatten Sie bestimmt. Und irgendetwas hat sich dann bestimmt im Laufe der Zeit bestätigt und ein anderes widerlegt oder auch Sie überrascht. Oder können Sie sich jetzt nicht mehr erinnern, wie das Bild vorher von Nürnberg war?
Das war ein Bild, das natürlich wie bei vielen, vielen anderen Menschen auch durch Klischees geprägt war. Mhm. Also natürlich hat man den Christkindlesmarkt im Sinn, natürlich hat man den Lebkuchen im Sinn und natürlich weiß man auch auf der einen Seite von der großen Bedeutung Nürnbergs für die Geschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und natürlich auch über die Rassegesetze und über die Reichsparteitage hier in dieser Stadt. Dennoch macht man sich als Außenstehender kein wirkliches Bild davon. Also um das mal ganz kurz zu erläutern, ich bin dann, als ich im Januar hier meine Wohnung bezogen habe, relativ früh im Jahr rausgefahren zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Und es war ein ganz trüber Januartag und es hat geregnet und ich stand da und dachte, damit will ich nichts zu tun haben. Mhm. Es war ein ganz spontaner Reflex der Abwehr. Mhm. Weil, ja gut, man redet darüber, man kennt es, man hat Bilder, aber wenn man dann wirklich da ist und das in dieser gigantischen Schizophrenie erlebt, ja, wie gesagt, also mein spontaner Impuls war, nein, das kann für die Kulturhauptstadtbewerbung keine Rolle spielen. Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und natürlich hat sich diese Haltung sehr, sehr rasch verändert und es wurde klar, dass natürlich die nationalsozialistische Vergangenheit der Stadt eine große, eine bedeutende Rolle spielen wird in der Kulturhauptstadtbewerbung. Ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht, dass Nürnberg eine so bedeutende Industriestadt war und auch ist. Mhm. Das wusste ich nicht. Also auch schon früh im 19. Jahrhundert, also dass die Industrialisierung in Bayern eben so früh in Nürnberg bereits begonnen hat und welche Relevanz Nürnberg eben auch für die Industrieentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann auch bis in die 60er Jahre hinein hatte, bis dann der Strukturwandel eingesetzt hat. Und was der Industriestandort beziehungsweise die Bedeutung von Industrie für die Stadt gleichzeitig auch sich in der Bevölkerung eben niederschlägt. Also, dass hier 46% der Menschen eine internationale Geschichte haben, auch das wusste ich nicht. Ja, und was da für ein unglaubliches Potenzial dahinter steckt.
Ja. Ja, trotzdem haben Sie die ersten Assoziationen genannt, Lebkuchen oder Weihnachtsmarkt. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Als Leiterin des Krakauer Hauses, ich war 15, 16 Jahre Leiterin des Krakauer Hauses, habe ich ganz viele künstlerische Projekte gemacht mit Künstlern aus Polen. Und damit habe ich auch ein langjähriges Projekt mit allen diesen eingeladenen Künstlern gemacht. Ich habe sie immer gefragt, was für Assoziationen sie mit Nürnberg verbinden. Und fast immer an der ersten Stelle kamen die Nürnberger Prozesse.
Ja.
Wir haben später daraus eine Ausstellung gemacht und das hat wiederum die Gäste aus Nürnberg sehr überrascht. Ja, warum? Warum denkt man nur daran oder an der ersten Stelle? Und ich glaube, die Wahrnehmung unterscheidet sich von außen gesehen, von außen, außen, also vom Ausland gesehen, sieht man doch andere Sachen und nicht die Lebkuchen oder Weihnachtsmarkt, glaube ich, sondern eher tatsächlich die Geschichte, vor allem die Geschichte.
Das, Sie mögen recht haben, dass es ein deutscher Blick auf eine deutsche Stadt ist.
Genau, ja.
Ja.
Ja, als Sie nach Nürnberg kamen, war der Prozess der Bewerbung schon am Laufenden. Mhm. Ja, schon seit einem Jahr lief er. An welchem Punkt hat sich das, der Prozess befunden? Was haben Sie vorgefunden?
Die Nürnberger Bewerbung hat sich sehr früh sehr breit aufgestellt. Sie gründet auf einem in ganz vielen Bereichen sehr stark ausgeprägten partizipativen Prozess. Es hat sehr früh die Kulturhauptstadtfragen gegeben, also das war noch 2017. Es hat den Kulturhauptstadttag im Dezember 2017 gegeben und es gab eine Vielzahl von Arbeitsgruppen, in denen sich Menschen aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, also aus der Stadtverwaltung, aus Vereinen, aus Initiativen in Nürnberg zusammengefunden hatten, um über zentrale Themen der Kulturhauptstadtbewerbung zu sprechen, zu diskutieren, sich auszutauschen und diese Themen auch zu schärfen. Also es gab eine Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung, eine Arbeitsgruppe zum kulturellen Erbe, eine Arbeitsgruppe zur NS-Vergangenheit. Es gab eine Arbeitsgruppe, die sich mit Migration, mit dem bedeutenden Thema von Migration auseinandergesetzt hat. Eine weitere Arbeitsgruppe zum Thema Zukunft der Arbeit und dieser sehr breit aufgestellte Prozess und die Ergebnisse dieses Prozesses sind, wenn ich das jetzt rückblickend beurteilen sollte, die Grundlage für das erste, aber auch für das zweite Bewerbungsbuch geworden. Also die Ideen sind eingeflossen in die schriftliche Konkretisierung der Nürnberger Bewerbung. Also das war eine wirklich sehr, sehr, ein sehr starkes Fundament, auf dem dann weiter aufgebaut werden konnte.
Okay, und dann würde es weiter im Rahmen von dem großen Prozess, es wird immer von einem Prozess gesprochen, weitergearbeitet. Warum ist eigentlich dieser ganze Prozess so wichtig? Also nicht, es ist nicht ein Team, mit dem Sie sich in einem Büro einschließen und etwas erarbeiten, sondern es werden ganz, ganz viele Menschen mit involviert. Und was hat dieser Prozess für Bedeutung für die Stadt?
Der Prozess der Bewerbung ist ein Prozess der Selbstvergewisserung. Ja, also, dass Menschen aus ganz unterschiedlichsten Bereichen, Zusammenhängen, zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Ideen entwickeln, wie sich die Stadt in die Zukunft entwickeln kann und soll. Also die breite Kommunikation in der Stadt in den unterschiedlichsten Bereichen, das ist, glaube ich, das wichtigste Moment dieses Bewerbungsprozesses bis heute. Und ich übertreibe, glaube ich, nicht, wenn ich sage, dass im Bewerbungsprozess Menschen und Gruppierungen in einen Austausch gekommen sind, den es vorher nicht gegeben hat.
Ja, Sie stehen an der Spitze von diesem ganzen Prozess und dadurch bekommen Sie eine ganz große Macht. Sie können diese Prozesse bestimmt steuern und das bedeutet aber auch, dass man damit sich auch nicht nur Freunde macht. Erreichen Sie auch kritische Stimmen? Und woher kommen sie? Sind es viele? Und wie gehen Sie mit ihnen um?
Das ist eine ganz spannende Frage, Frau Warnert. Ich habe, wie gesagt, im Januar 2018 hier in Nürnberg begonnen. Und wir haben, ich glaube, es war im März des Jahres, eine Kollegin aus Aarhus eingeladen. Aarhus war, wenn ich es recht erinnere, 2017 europäische Kulturhauptstadt, Lene Larsen. Und also ich darf das hier so sagen, aber Lene sagte zu mir: Hajo, you are the pain in the ass. Das ist dein Job. Das ist dein Job als Chef des Bewerbungsbüros. Du musst Dinge aussprechen, die viele Menschen sich nicht trauen auszusprechen und die genauso viele Menschen auch nicht hören wollen. Mhm. Und wenn sie, also der Bewerbungsprozess muss ja eine Kraft loslösen, also der muss ja einen Entwicklungsschub bringen. Und das können sie, glaube ich, nur, wenn sie auch den Finger in die Wunde legen und das ganz offen sagen. Und wenn sie das tun, dann machen sie sich nicht nur Freundinnen und Freunde. Mhm. Das ist klar. Und natürlich, natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die denken, mein Gott, lass uns endlich in Ruhe. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr früh gesagt, ich habe mir die städtischen Museen angeschaut. Und ich habe der Kulturreferentin damals gesagt, wenn die Jury zum City Visit, zum Städtebesuch nach Nürnberg kommt, dann möchte ich bitte, dass dieses und dieses und dieses Museum abgeschlossen ist. Mhm. Weil das kann man niemandem zeigen. Mhm. Und das schmerzt natürlich. Aber es bringt natürlich auch große Energien. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, welche Veränderungsprozesse in den städtischen Museen sich ereignen, das ist einfach wunderbar. Ne? Oder wenn ich die Kolleginnen und Kollegen in den Kulturläden, wenn ich dann sage, ihr müsst euch öffnen, ihr müsst schauen, wer kommt noch zu euch und also ihr müsst euch den jungen Generationen öffnen, ihr müsst ihr solltet die kulturelle Praxis in euren Häusern ein bisschen ausweiten. Oder wissen Sie, Frau Warnert, ich war dann in der Villa Leon und da stehen dann drei Computer, von denen sind zwei defekt. Ja? Oder ich komme in eine Bibliothek, in einem Kulturladen und ich frage, wo ist denn hier die türkische Literatur? Wo ist hier die polnische Literatur? Wo ist hier die italienische Literatur? Und da ist nichts. Und dann kann ich nur sagen, also hier müssen wir neu überlegen. Warum soll eine super diverse Gesellschaft, also warum sollen die Communities in eine Bibliothek gehen, wenn dort keine Literatur für sie vorgehalten wird?
Mhm. Tatsächlich klingt das nicht nach Freunde unter der Verwaltung. Und was ist mit der Szene, also mit der Kulturszene, mit der Künstlerszene?
Also ich würde, ich glaube, es ist uns gelungen, in den zwei Jahren in vielen Bereichen ein Vertrauen herzustellen. Das konnte geschehen durch die Open Calls, die wir durchgeführt haben. Und wir haben die durchgeführt in einem sehr offenen System. Also Sie wissen das, bei dem ersten Open Call haben dann 14.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger darüber abgestimmt, welche Projekte umgesetzt werden sollen. Ich glaube, das ist ein Format, das ein großes Vertrauen in den Szenen begründet hat. Also Frau Warnert, ich will nicht übertreiben, aber ich habe sicherlich in den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt hier bin, an die 200, 250 Gespräche mit Akteurinnen und Akteuren aus den Szenen hier in Nürnberg geführt. Ja, also sprechen, zuhören, schauen, wo sind Veränderungspotenziale und wo kann man diese Veränderungen auch auf den Weg bringen. Das war jetzt natürlich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Aber ich bin natürlich nicht so naiv, dass ich sagen würde, es gibt in der Stadt keine Widerstände gegen die Kulturhauptstadtbewerbung. Es gibt auch Menschen, die sagen, wir brauchen das nicht und das ist rausgeworfenes Geld und das hat mit mir nichts zu tun und deshalb braucht Nürnberg das nicht. Mhm. Also da bin ich Realist genug, um das zu sehen und auch zu hören. Und ich sage dann immer, naja, also für den Fall des Zuschlags haben wir immer noch 5 Jahre Zeit beziehungsweise 4 Jahre Zeit, um möglichst viele Skeptikerinnen und Skeptiker davon zu überzeugen, dass Kulturhauptstadt auch für sie was bringt.
Mhm. Im Dezember 2019 ist die erste große Hürde genommen und es hieß, wir sind dabei, wir haben jetzt nur noch 4 Konkurrenten. Die Freude war bestimmt groß bei uns allen, aber im Büro bestimmt besonders. Haben Sie groß gefeiert? Oder gab es dafür keine Zeit?
Ach, bestimmt. Doch, wir haben auf AEG eine sehr schöne Feier gehabt.
Wunderbar.
Mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Szene, aus der Verwaltung. Und es war ein toller Abend, der auch für mich persönlich eine große Bedeutung hatte, weil also mir ist nach der Verkündung in Berlin, also ich sage das auch hier an dieser Stelle wieder ganz offen, also es gab einen Moment danach, da habe ich mich gefragt, warum tue ich mir das an? Mhm. Weil es ist ein unglaublicher Stress. Mhm. Weil die Bewerbung und auch meine Person ist an vielen Orten, an vielen Stellen eine Projektionsfläche. Also eine Projektionsfläche, die Kulturhauptstadt wird viel verändern. Ich werde vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben. Das Leben in dieser Stadt wird sich verbessern. Wir werden mehr Grün haben. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte der älteren Dame, die mit schöner Regelmäßigkeit Kontakt zum Bewerbungsbüro aufgenommen hat, mit der Bitte, wir mögen dafür sorgen, dass die Qualität der gelben Säcke besser wird in Nürnberg.
Okay. Und die Parkplätze? Wissen Sie auch, wo die Parkplätze sind?
Selbstverständlich, ja. Die Parkplätze bis hin zu der Frage, beziehungsweise zu der Bitte und Aufforderung, sorgen Sie endlich dafür, dass nicht mehr so viele Zigarettenstummel in der Stadt rumliegen. Ja? Also, ja. Also die Kulturhauptstadt als eine Projektionsfläche von ganz vielen Wünschen und ja, und das ist natürlich auch, also am 19. Dezember ist eine Last von mir abgefallen, so nach der ersten Hürde.
Ja, das ist eine enorme Bestätigung auch, so ja. Ein Moment.
Ja.
Mit Sicherheit haben Sie sich auch ganz genau die Konkurrenten angeschaut. Und können Sie nur ganz kurz sagen, was sind die Stärken oder so Spezialitäten von den Konkurrenzstädten? Oder wo? Ja, was können Sie zu diesen 4 Städten kurz sagen?
Natürlich, also wir schauen, was passiert in den anderen Städten, wie sind die Aktivitäten aufgestellt, in welche Richtungen gehen die Kommunikationsmaßnahmen, wo sind die Schwerpunkte innerhalb der Bewerbungsbücher. Ich glaube, dass die 5, die jetzt noch im Rennen sind, stark sind in dem, was sie tun, in dem, was sie planen. Sie sind sehr individuell. Und ich glaube, dass wir 5 Städte uns auch wechselseitig gepusht haben, dem, was wir tun. Also wirklich in einem positiven Sinn. Und ja, also Hildesheim hat eine wie ich finde, hochinteressante Herangehensweise an den Bewerbungsprozess und an die Idee von Kulturhauptstadt, in dem die Stadt sehr stark darauf setzt, dass sie Provinz ist. Mhm. Und danach fragt, was kann Provinz für Europa? Hildesheim bewirbt sich auch mit der Region, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Chemnitz und Magdeburg sind zwei Städte, die sehr stark auf die Tatsache bauen, dass sie Städte in Ostdeutschland sind. Mhm, ja. Und die Konflikte, die daraus resultieren, spielen natürlich in den Bewerbungsbüchern eine wirklich ausgeprägte Rolle. Und Hannover positioniert sich als eine Stadt der Kunst. Also Hannover arbeitet sehr stark mit performativen Elementen und entwickelt daraus seine Ideen für eine Kulturhauptstadt 2025. Mhm. Ich finde es halt interessant, dass wir in Nürnberg mit unseren Themen einerseits sehr stark in die Historie, in die DNA der Stadt schauen, gleichzeitig aber sagen, ja, das ist die DNA und das ist die Geschichte, aber was resultiert daraus fürs 21. Jahrhundert? Und also das, unser Claim Past Forward bringt das ja eigentlich auf den Punkt. Und also wo ist die Perspektive für die Zukunft und was können wir als europäische Stadt Europa geben? Mhm. Ja. Ich glaube, um das noch ganz kurz zu Ende zu führen, und ich glaube, wir haben auf dieser Grundlage ein Programm entwickelt, ein Kultur- und Kunstprogramm für die nächsten Jahre und für das Kulturhauptstadtjahr, das Sie aufgrund dieser Überlegung nur so in Nürnberg erleben können. Das ist ganz speziell, ganz spezifisch und trotzdem hat es eine europäische und globale Relevanz. Mhm.
Okay, also dann wird auch selbstverständlich schon bei dem Claim die Erinnerungskultur eine wahnsinnig große Rolle spielen.
Ja.
Sie haben in dem Buch so um 60 Projekte, glaube ich, kurz beschrieben oder genannt, die tatsächlich umgesetzt werden sollten. Natürlich können wir jetzt nicht 60 besprechen, aber 59. Nein, keine Angst. Aber zum Beispiel finde ich sehr interessant, dass Sie in Bezug auf Erinnerungskultur sich für den Künstler Jonathan Mese ausgewählt, der sich mit der Zeppelin-Tribüne und dem Zeppelin-Feld auseinandersetzen sollte, weil das nicht gerade unumstrittene Künstler ist. Warum gerade der?
Ich muss die Perspektive, glaube ich, anders öffnen. Mhm. Ausgangspunkt der Überlegung oder im Zentrum der Überlegung steht Leni Riefenstahl.
Ja.
Also eine Künstlerin, die das Bild, das öffentliche Bild des Nationalsozialismus mit ihren filmischen Arbeiten ganz zentral geprägt hat. Also mit ihren Filmen zu den Reichsparteitagsgeländen, zu den Reichsparteitagen, aber gleicherweise auch mit ihren beiden Olympiafilmen. Also Leni Riefenstahl ist so etwas wie ein Inbegriff nationalsozialistischer Überwältigungsästhetik. Mhm. Wir wollen uns mit dieser künstlerischen Position beschäftigen, aber nicht in einer historischen Perspektive, sondern wir wollen Entwicklungslinien aufzeigen. Es ist hochinteressant, dass Leni Riefenstahl mit ihren Arbeiten in den 50er Jahren vom zeitgenössischen Film als eine Ikone verehrt wurde. Ja. Also die Politik wurde quasi abgezogen von ihrer Kunst und man dachte, die Kunst kann alleine für sich bestehen, also die ästhetischen Elemente, die sie benutzt. Das ist natürlich ein absoluter Trugschluss. Ja. Also Entpolitisierung von Kunst, das ist schlechterdings unmöglich. Mhm. Und dann geht sie ja noch einen Schritt weiter und betreibt in den 70er Jahren eine Popularisierung ihrer Ästhetik, die eine Ästhetik von idealen Körperbildern ist, indem sie nach Afrika reist und hier auf eine wirklich kolonialistische Art und Weise die Nuba-Stämme fotografiert und damit einen unglaublichen Erfolg hat.
Ja.
So. Und das geht weiter bis hin zu den Videoclips von Rammstein, die ganz explizit auf Leni Riefenstahl rekurrieren. So. Und das ist ein Phänomen, dem wollen wir uns nähern. Und zwar wollen wir uns diesem Phänomen nähern, indem wir Leni Riefenstahl in Relation setzen zu anderen künstlerischen Positionen. Eine dieser künstlerischen Positionen ist Jonathan Mese, der auf eine Art, die eine Diktatur der Kunst proklamiert, die eben extremst zum Widerspruch herausfordert. Aber genau diesen Widerspruch, den gilt es zu diskutieren, zu zeigen und auch auszuhalten. Weil ich glaube, dass er mit seinen künstlerischen Positionen uns ein Stück weit die Augen öffnen kann über das, wie Riefenstahl funktioniert hat.
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben wir den Schritt genommen und schauen auf künstlerische Positionen des globalen Südens, indem wir Fotografinnen, Filmemacherinnen aus Afrika und Asien einladen, um über um den kritischen Gegenentwurf zu dem herzustellen, was Leni Riefenstahl mit ihren Arbeiten getan hat. So. Und wenn Sie jetzt noch ein Stück weitergehen, die Verherrlichung des idealen Körpers, diese Verherrlichung gehört ja genauso in die Ästhetik des Nationalsozialismus wie überhaupt von allen faschistischen Systemen, dann gehen wir auch hier in einen Widerspruch, in dem wir sagen, okay, das ist es nicht, sondern wir brauchen heute die Auseinandersetzung mit Positionen einer Outsider-Art. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit den Fragen von körperlicher Versehrtheit in Kunst und Kultur, also die Frage, inwieweit die Behindertenmenschenrechtskonvention der UN Realität ist in kultureller Praxis. Und damit gibt es so einen ganzen Kosmos von Themenfeldern, der sich um diese Künstlerin und damit auch um die nationalsozialistische Ästhetik aufmacht.
Es sind bestimmt spannende Themen und die bleiben auch spannend bis 2025, da bin ich mir sicher. Und auch in diesem Zusammenhang Vergangenheit und Zukunft, wie die Populisten heutzutage eigentlich die Vergangenheit umschreiben wollen, um die Zukunft anders zu gestalten. Das ist unglaublich spannend. Oder auch diese ästhetischen Aspekte, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es gab vor kurzem einen Trend auf TikTok, diese Holocaust-Hashtag, da haben sich Jugendliche und Kinder geschminkt als Holocaust-Opfer und wollten aber dadurch, vielleicht war die Motivation sogar eine positive, sie wollten an Geschichte erinnern, es ist ein bizarrer Trend gewesen, wurde auch geschlossen, wirklich gesperrt von dem Medium, aber das ist auch noch eins von vielen Beispielen, dass der Umgang mit der Vergangenheit auch bei den ganz, ganz jungen Menschen unheimlich wichtig ist und sie suchen neue Zugänge, die uns manchmal so skurril vorkommen. Ich will das auf keinen Fall verteidigen, aber ich denke, neue Zugänge sind auch notwendig.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man die Geschichte nicht in eine historische Distanz rückt, die man in einer, wie soll ich sagen, in einer Weise betrachtet, das ist vergangen, das hat nichts mit mir zu tun. Das kann die Haltung nicht sein, sondern es geht immer wieder darum, Geschichte zu vergegenwärtigen und danach zu fragen, welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen für die Gestaltung unseres Lebens heute und in der Zukunft. Also es gab Momente, da haben wir uns auch sehr intensiv mit Julius Streicher und dem Stürmer auseinandergesetzt. Also dieses nationalsozialistische Hetzblatt, das ja hier in Nürnberg erschienen ist. Und Sie können im Stürmer Mechanismen von Fake News beobachten, die eins zu eins in der Gegenwart wiederzutreffen sind. Ja. Und das klarzumachen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir dieses nie wieder, was bedeutet das? Also wie können wir das sichern? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und eine große Aufgabe der Nürnberger Bewerbung.
Mhm. Ja. Aber nicht nur um die Erinnerungskultur wird es gehen. Was ich super spannend fand und aus einer ganz anderen Ecke kommt, ist dieses Projekt, der mit den Wettbüros was zu tun hat. Da muss ich Sie darum bitten, erklären Sie mir bitte, was wird sein? Wettbüros als transkulturelle Zwischenräume. Wie soll man das verstehen?
Ja, da müssten Sie jetzt den Kurator Tunjay Kaloglu fragen. Der kann Ihnen das sehr genau beantworten. Wir haben ja die drei Säulen der Bewerbung im Programm: Humanity, Activity und Community. Und in der dritten Säule Community, also fragen wir danach, wo sind die Bedingungen eines guten Zusammenlebens in einer europäischen Stadt im 21. Jahrhundert? Und da ist es natürlich besonders wichtig in einer Stadt wie Nürnberg, ich habe es vorhin bereits erwähnt, in der immerhin 46% eine internationale Geschichte haben, sehr genau hinzuschauen, wie sieht die kulturelle Praxis der Communities in dieser Stadt aus, wie divers ist das überhaupt und wie können wir diese kulturelle Praxis in eine breite Öffentlichkeit bringen. Also oftmals ereignen sich Dinge im Verborgenen, sie werden nicht kommuniziert, es gibt auch nicht die entsprechenden Räume. Deshalb war es mir jetzt schon in diesem Jahr sehr wichtig, den Verband des Global Art Netzwerks hier in Nürnberg mit einer der wichtigsten Institutionen in dieser Stadt zusammenzubringen, nämlich mit dem Germanischen Nationalmuseum. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Global Art Netzwerk, die befragen jetzt die Sammlungsbestände des Germanischen Nationalmuseums, ein sehr interessanter Vorgang. Und die Idee von Tunjay Kaloglu geht in eine ähnliche Richtung. Also Wettbüros sind Orte, an denen eine besondere Form von Kommunikation stattfindet. Ja. Also sie sind Aushandlungsräume und vielleicht sind Wettbüros sowas wie früher die Kaffeehäuser. Ja, also wo man sich getroffen hat und wichtige Dinge verhandelt hat, die für die Community von Bedeutung sind. Und in dem Projekt von Tunjay geht es eben darum, hier mit Interventionen, mit Untersuchungen, auch in direkter Zusammenarbeit mit den Menschen, die dort vor Ort sind, in Austausch zu kommen und gemeinsam darüber nachzudenken, wie sich Nürnberg gestaltet im 21. Jahrhundert. Also ein ganz besonderer Ort.
Haben Sie jetzt etwas mehr über Wörthbüros gelernt? Wissen Sie, auf was man da wetten kann? Nur auf Sportereignisse oder auch politische oder Kulturhauptstadtbewerbungen?
Na, so weit ist es noch nicht, aber das ist eine super Idee. Das ist
okay.
Ich frage mich, Frau Wannert, ob es am Ende des Tages wirklich in den Wettbüros um das Wetten geht oder ob das nicht viel mehr Kommunikationsorte sind, in denen es um ganz andere Dinge geht.
Spannend.
Ja.
Ja, in diesem Gespräch müssen wir leider auch über Corona sprechen, weil Corona war auch ein Meilenstein in diesem ganzen Prozess. Mhm. Und was hat wegen Pandemie nicht stattgefunden?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, also die ich auch auf unterschiedlichen Ebenen beantworten muss. Für die konkrete Arbeit am Bewerbungsprozess war das anfänglich sehr, sehr schwierig. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bewerbungsbüro sehr, sehr früh ins Homeoffice geschickt. Als das in der Stadtverwaltung noch gar kein Thema war, aber ich dachte, das muss jetzt sein, weil wir können uns jetzt eine Infektionskette im Bewerbungsbüro so gar nicht leisten. Und das hat natürlich die Arbeit zunächst, die Kommunikation untereinander sehr erschwert, weil nicht alle sind und waren mit den entsprechenden technischen Geräten ausgestattet. Die Kommunikation auf regionaler und internationaler Ebene war eben auch sehr erschwert. Wir alle waren nicht erfahren mit digitalen Konferenzen und mussten wir uns erstmal alle aneignen und die ersten Konferenzen sind doch gründlich in die Hose gegangen. Mittlerweile hat man eine bestimmte Expertise entwickelt, ich persönlich finde Großkonferenzen nach wie vor sehr anstrengend im virtuellen Raum. Also die Kommunikation war auf vielen Ebenen sehr kompliziert und das musste sich erst zurechtruckeln. Dann ist natürlich ganz rasch ein Themenfeld in unsere Aufmerksamkeit gerückt, in unseren Blick gekommen. Die Frage der Zukunft von Künstlerinnen und Künstlern und von Einrichtungen, die sich mit Kultur beschäftigen in unserer Stadt. Die drängenden Fragen, wie kann soziale Absicherung stattfinden? Können wir den Bars, den Clubs, den Ausstellungsräumen, die in privater, in Vereinsträgerschaft sind, Hilfestellungen geben? Wir haben dann einen runden Tisch einberufen mit Menschen aus der Stadtverwaltung und aus den unterschiedlichsten Szenen in der Stadt. Wir haben intensiv Diskussionen geführt, was möglich ist. Und und dann kam und kommt eben als das vierte Wichtige dazu, dass wir einfach Programme nicht realisieren konnten, Projekte nicht realisieren konnten. Insbesondere die großen Überlegungen, die wir hatten, um mit der Kulturhauptstadtbewerbung noch mal intensiver als bisher in die Stadtgesellschaft, in den öffentlichen Raum hineinzugehen. Und das hatte dann eben zur Folge, dass die Kulturhauptstadtbewerbung so ein bisschen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist.
Sicher.
Und das ist jetzt natürlich ein Mangel, mit dem haben wir umzugehen, aber wir versuchen jetzt so in den nächsten Wochen das eine oder andere noch umzusetzen. Aber es ist einfach unglaublich kompliziert. Aber wem sage ich das?
Ja, es gibt sogar solche Folgen, dass die EU-Kommission vorgeschlagen hat, dass Rijeka und Galway über dieses Jahr hinaus Kulturhauptstädte Europas bleiben sollten, bis zum 30. April 2021. Und dann die nächsten Kulturhauptstädte, Novi Sad, Timișoara und Efesina, sollten mehr Zeit zur Vorbereitung bekommen. Wird es womöglich auch geplante Ausrichtung der Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025 beeinflussen?
Das ist eine Frage, Frau Wandert, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Also wir gehen im Moment davon aus, dass die europäische Kulturhauptstadt in Deutschland 2025 stattfinden wird. Wir gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr einen Impfstoff geben wird gegen Corona. Wir wissen allerdings nicht, kommt 2024 der nächste Virus, das nächste Virus auf uns herab und stellt uns vor komplett neue Herausforderungen. Also ich glaube, wir müssen unsere Lektion lernen aus dem, was im vergangenen Dezember begonnen hat. Und das ist eine Lektion, die sich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle auf die Idee von Kulturhauptstadt auswirken wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen orakelig, was ich hier sage, aber also werden wir wieder in einen Modus von Mobilität zurückfinden, wie er vor Corona gang und gäbe war? Also werden wir so reisen wie vor 5 Jahren? Werden wir so freizügig sein? Und also was bedeutet das für die Entwicklung des Tourismus? Und also die große Sorge, die ich natürlich habe, bezieht sich auch auf die künstlerische Praxis. Also wenn ich mit Andrea Erl aus dem Theater Mumpitz spreche, wir haben ein großes Kinderprojekt in Vorbereitung für 2025 mit Kindertheatergruppen aus ganz Europa. Mhm. Und sie sagt mir dann, naja, also wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen in Norwegen oder in Großbritannien spreche, die sagen mir, wir wissen gar nicht, ob es uns 2025 noch geben wird. Ja. Also ich will jetzt hier nicht Schwarzmalerei betreiben, aber...
Aber die Landschaft wird sich verändern.
Die Landschaft
wird... Und wir wissen noch nicht, wie.
Ja.
Wenn Sie erlauben, zitiere ich jetzt kurz aus der deutschen Zusammenfassung des Beatbooks. Das geplante künstlerische Programm umfasst mehr als 60 Projekte, die unter diesen genannten 3 Säulen ablaufen. Das Programm verbindet die unterschiedlichsten künstlerischen Ausdrucksformen und spiegelt die Superdiversität der Stadt und Europas. Die aktuelle Planung lässt genügend Raum, das Programm in den nächsten Jahren mit weiteren Projekten anzureichen, insbesondere durch Projekte von Nürnberger KünstlerInnen und Initiativen, für die 10% des künstlerischen Etats zur Verfügung stehen werden. Um die 10% geht es mir jetzt in der Frage, wie kommt es zu diesem prozentuellen Verhältnis und sind 10% für die lokalen KünstlerInnen nicht zu wenig?
Also wir haben uns in anderen Kulturhauptstädten umgetan. Wir haben danach gefragt und eine solche Festschreibung gibt es nur in den wenigsten Bewerbungsbüchern. Uns war das aber wichtig, das zu tun. Aus folgendem Grund. Also wir haben 2 Open Calls und einen Call for Ideas durchgeführt für die Künstlerinnen und Künstler hier aus Nürnberg und aus der Region. Und wichtige Projekte sind jetzt bereits im Bewerbungsbuch verankert. Das ist der eine Punkt. Der zweite wichtige Punkt: viele Projekte im Bewerbungsbuch arbeiten mit Institutionen, mit Vereinen, mit Künstlerinnen und Künstlern aus Nürnberg bereits zusammen. Also auch das ist bereits Bestandteil des Bewerbungsbuches und der Programmplanung für 2025. Darüber hinaus sichern wir aber den Szenen hier weitere 5 Millionen für Projekte zu. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Signal in die Szenen, das ich bis jetzt noch in keinem anderen Bewerbungsbuch, im aktuellen Bewerbungsbuch, so gesehen habe.
Einige Projekte starten bereits jetzt schon im Oktober, also vor der Entscheidung. Da können wir jetzt über Nachhaltigkeit auch ein bisschen sprechen, was passiert, falls. Zum Beispiel im Oktober startet die Komfortzone im Südpunkt. Dort, das wollte ich unbedingt erwähnen, dort wird auch ein Stadtteil-Podcast geplant. Da bekommen wir einen Bruder oder Schwester.
Schön, ja.
Ja. Oder es wird auch im Oktober das neue Literaturfestival initiiert. Das interessiert mich wiederum als Mitveranstalterin von den Texttagen am Bildungscampus, also auch von einem Literaturfestival. Wollen Sie ganz kurz zu diesen zwei Projekten, die jetzt gerade starten, was erzählen? Die starten, wie gesagt, noch vor der Entscheidung. Also wir wissen nicht, was weiter wird und was wird aus diesen Projekten dann.
Also die Komfortzone wird auf jeden Fall, also sie wird jetzt initiiert und sie wird fortgesetzt, unabhängig davon, wie der Ausgang des Bewerbungsprozesses ist, weil dieses Projekt sich ganz zentral auf die Fortentwicklung der Ideen der Soziokultur und der Kulturläden in Nürnberg bezieht. Das ist eine kulturpolitische Tat, die dort jetzt erfolgt und die wird umgesetzt, unabhängig davon, was mit der Kulturhauptstadtbewerbung passiert. Das Literaturfestival Raise Your Voice wird in diesem Jahr einen ersten Aufschlag formulieren und eine Fortsetzung auch im nächsten Jahr finden. Also es gibt zwei Teile und wir haben uns mit den Verantwortlichen darauf verständigt, also 2020, 2021. Aber das ist natürlich ein Projekt, das man, ich sage das hier ganz offen, falls Nürnberg den Zuschlag nicht bekommen sollte, wahrscheinlich nicht fortsetzen wird können.
Na gut, dann sind wir bei dem Stichwort Nachhaltigkeit angekommen. Es heißt immer, Nürnberg soll sich durch das Projekt Kulturhauptstadt Europas nachhaltig verändern, also durch diesen Prozess schon alleine. Und in den Flugzeugen spricht man kurz vor dem Start immer von einem unwahrscheinlichen Fall des Druckabfalls. Also wollen wir kurz von dem unwahrscheinlichen Fall sprechen. Wie nachhaltig wäre der Prozess, falls? Und was bliebe von dem ganzen, falls?
Also nachhaltig ist der Prozess schon jetzt, weil er eine neue Qualität an Diskussionskultur in der Stadt in Gang gesetzt hat. Ich glaube, es ist auch eine neue Form des gegenseitigen, wechselseitigen Zuhörens und des Austauschs hat eingesetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die zentrale Fragen von Kulturpolitik im ehemaligen Kulturreferat und im jetzigen Geschäftsbereich der Kulturbürgermeisterin eine neue Relevanz bekommen haben. Ich glaube, die Perspektiven haben sich geweitet, haben sich arg geweitet, hin zu den diversen Szenen in der Stadt. Und es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Szenen eine große Bedeutung haben für die Weiterentwicklung von Kunst und Kultur in dieser Stadt. Also das ist vielleicht auf einem einerseits auf dem Kultur, auf einer kulturpolitischen Ebene, andererseits auf einer diskursiven Ebene. Aber selbstverständlich, die Nachhaltigkeit bezieht sich auch auf einige zentrale Projekte, die umgesetzt werden, wenn, falls Nürnberg den Zuschlag nicht bekommen sollte. Dazu gehört sicherlich das Haus des Spielens als, als ein Ort, in dem das Analoge wie das digitale Spiel und Experiment seinen Raum finden kann, wie im Übrigen das Spiel natürlich auch zu einer Fortentwicklung von gesellschaftlicher Kohäsion gehört. Also es ist nicht allein die Idee, dass man hier irgendjemand hat das mal gesagt, eine Daddelbude aufmacht. Darum geht es eben nicht, sondern es geht wirklich darum, eine zentrale Stelle für die Relevanz des Spielens in unserer Kultur zu schaffen. Ich glaube, dass auch die Umwandlung der alten Feuerwache im Horizont eines Kultur- und Kreativwirtschaftszentrums, in dem die Nachhaltigkeit die Nachhaltigkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft eine zentrale Rolle spielen wird, dass auch das fortgesetzt wird. Die Kongresshalle wird das große Thema sein, weil die Kongresshalle die einmalige Möglichkeit bietet, den wirklich an jeder Ecke erlebbaren Mangel an Raum zumindest ein Stück weit zu lindern. Mhm. Also hier gibt es die Möglichkeit, eben Räume für Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Sparten.
Auch Proberäume,
wo man laut sein darf und gleichzeitig aber auch Orte von Präsentation von Kunst und Kultur. Also ich denke, dass die Kongresshalle auch ein Element dieses Plan Bs sein wird. Mhm. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, mit den Verantwortlichen jetzt in den nächsten Wochen auch ein Verständnis darüber herzustellen, wie die Idee von Kulturhauptstadt in der Region fortgeschrieben werden kann, falls Nürnberg es nicht werden sollte, weil in der Region haben sich unglaubliche Synergien ergeben, Kooperations- und Netzwerke, die unbedingt fortgesetzt und ausgebaut werden müssen.
Mhm. Und was passiert dann gegebenenfalls je nach Entscheidung mit dem Bewerbungsbüro?
Das Bewerbungsbüro wird aufgelöst.
Okay, im Falle des Falles. Und umgekehrt, wenn alles gut geht, was aber dann wir alle glauben, was passiert dann? Wird es umfunktioniert? Wird es größer? Oder bleibt so, wie es ist?
Das schmerzt sicherlich die eine oder andere, den einen oder anderen in der Stadtverwaltung. Nein, das Bewerbungsbüro wird für den Fall ausgegliedert. Aus der Stadtverwaltung. Es wird eine gemeinnützige GmbH gegründet. Okay. Und diese gemeinnützige GmbH wird sich im Idealfall bis 2025 personell aufstocken, bis etwa, ich denke mal, 35 Mitarbeitende.
Ist das ob dieses Ausgliedern ein vorgeschriebener Prozess ist oder eine... Sie nicken.
Ja, das ist ein vorgeschriebener Prozess aufgrund schlechter Erfahrungen, die die Europäische Union in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle gemacht hat. Oftmals sind die Bewerbungsbüros nicht frei gewesen von politischem Einfluss. der sich dann ganz stark auf die Gestaltung des Programms ausgewirkt hat. Also es gab ein Versprechen im Bewerbungsbüro, im Bewerbungsbuch. Dann gab es Wahlen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene. Die politischen Verhältnisse haben sich verändert und plötzlich wurde das gesamte Programm über Bord geworfen und es wurde dann ein Programm implementiert, das der neuen Regierung zu Pass kam. Und solche Momente will natürlich die Jury und auch die Kommission verhindern. So. Aber um nochmal auf Ihre erste Frage zurückzukommen, also was passiert mit dem Bewerbungsbüro für den Fall B? Also es ist mir wichtig zu sagen, dass wir selbstverständlich im Bewerbungsbüro in einem ganz, ganz engen Austausch mit den Dienststellen, mit den unterschiedlichsten Dienststellen in der Stadtverwaltung die Projekte entwickelt haben, die auch für den Fall B weitergeführt werden. Das heißt also, die Expertise in der Stadtverwaltung ist ja weiterhin da und wird eben dafür sorgen, dass es eine gute Weiterentwicklung dieser Projekte auch geben wird.
Jetzt zum Abschluss möchte ich Sie nur noch zu diesen drei Punkten befragen, die jetzt kommen werden. Besuch der Jury in Nürnberg, virtueller Besuch, wie bitteschön soll sowas ablaufen am 23. Oktober?
Wir haben von der Kulturstiftung der Länder, die ja für die Organisation des Gesamtprozesses zuständig ist, eine sehr klare Vorgabe, wie dieser virtuelle Städtebesuch zu gestalten ist. Wir haben die Gelegenheit, in drei Teilen die Bewerbung bzw. die Stadt vorzustellen. Drei Teile, die maximal 70 Minuten umfassen dürfen. Diesen 70 Minuten schließt sich jeweils eine Frage- und Antwort-Sektion mit 5 Jurymitgliedern an. Und dann nochmal eine 20-minütige Pause. Und dann kommt der zweite Teil nach dem gleichen Muster. Und dann kommt der dritte Teil. Und dann ist der virtuelle Städtebesuch vorbei.
Also mehr eine Prüfung als ein Besuch?
Nein. Nee. Die große Herausforderung ist es, 3x70 Minuten über Filmformate. Die Stadt zu erzählen. Also wir nehmen die Jury mit auf eine Reise durch die Stadt. Wichtige Personen der Bewerbung werden zu Wort kommen. Wichtige Themen der Bewerbung werden zu Wort kommen und wir performen das alles in eine Kamera. Die Kamera nimmt es auf und überträgt das Signal zu den Jurymitgliedern nach Hause. Die sitzen dann zu Hause und gucken sich einen 3x70-minütigen Film an.
Also da spielen nicht nur die Inhalte eine Rolle, sondern wer das besser medial umsetzen kann, auch die Aussagen.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber am Ende des Tages werden es die Inhalte sein, wird es der Witz sein. Und am Ende des Tages, Frau Warnert, wird es darum gehen, wie schaffen wir es, 5 Menschen 3x70 Minuten so bei Laune zu halten,
dass sie sich nicht langweilen.
Dass sie sich nicht langweilen und am Ende des Tages sagen, ey, das war jetzt so großartig.
Ja. Eine Herausforderung.
Nürnberg kriegt ein Häkchen. Ja, und wenn Sie 3x70 Minuten zusammenzählen, dann sind Sie bei 210 Minuten Film, dann sind Sie beim ersten Teil von Herr der Ringe.
Aber kennen Sie diese Jurymitglieder? Wissen Sie, wie sie ticken? Ist da mehr ein Witz eben angebracht oder waren ganz seriös zu sein? Also das menschelt sehr bei dieser Entscheidung, oder?
Das menschelt sehr bei dieser Entscheidung und wir schauen natürlich auch genau, also wer ist in der Jury, wer wird den virtuellen Städtebesuch absolvieren. wo sind die Vorlieben, wo sind die Abneigungen und ja, aber stimmt. Ja, und aber Frau Weinert, am Ende des Tages, das hängt dann so von so vielen Dingen ab. Also ich habe mit einer guten Kollegin mal gesprochen, die sagte zu mir, naja, also wenn in der Jury jemand drin sitzt, der Männer mit Bart nicht mag, dann hast du halt Pech gehabt.
Mhm. Ja, genau, klar. Und dann am 27. Präsentation vor der Jury. Also nochmal das Gleiche oder was passiert da?
Am 27. Oktober haben wir die Gelegenheit, nochmal in 30 Minuten zu präsentieren, also die Nürnberger Bewerbung zu präsentieren. Das wird eine 10-köpfige Delegation tun, wiederum virtuell. Also wir werden in die Kamera sprechen und werden versuchen, in dieser 30-minütigen Präsentation die Jury davon zu überzeugen, dass Nürnberg der richtige Ort ist. Und dem schließt sich dann eine 60-minütige Frage- und Antwortrunde an. Und ich formuliere es mal salopp, Frau Warnert, da geht es dann ans Eingemachte.
Mhm. Mhm. Und dann? Wie sollen wir uns den Tag der großen Entscheidung vorstellen? Wie werden Sie davon erfahren? Wie werden wir davon erfahren? Oh. Wie wird das verkündet und wo? Oh. Um wie viel Uhr?
Ja, die Verkündung ist virtuell. Wie soll es anders sein?
Ja, sicher.
Also es wird eine Pressekonferenz in Berlin geben und die Juryvorsitzende Silvia Ammann wird gegen 13.40 Uhr, 13.45 Uhr verkünden, wer europäische Kulturhauptstadt wird 2025. Naja, also das ganze Setting drumherum ist auch nochmal eine Herausforderung. Zu Beginn der Pressekonferenz wird es Live-Schaltungen in die 5 Bewerberstädte geben. Das heißt also, wir müssen uns hier auch entsprechend vorbereiten. Also was wollen wir zeigen? Und nach der Verkündung wird es mit einer zeitlichen Verzögerung dann eine Live-Schaltung in die Gewinnerstadt geben. Mhm. Und da werden dann die entsprechenden Bilder erwartet. Und der Oberbürgermeister soll dann in einer ersten spontanen Stellungnahme sagen, wie sehr er sich freut. Und
ja.
Ich mag es, also das ist wirklich so ein Punkt, den mag ich mir heute noch überhaupt nicht vorstellen.
Ja. Mhm. Okay, Herr Wagner, jetzt heißt es nur Daumen drücken. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir können es alle nicht abwarten. Danke sehr für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Barnard.